Wollen wir jetzt diesen zweiten Vortrag hören? Und der schließt in manchem natürlich an dieses erste Thema, durch Leiden und Bedrängnisse zum Erbteil des Reiches. Nun, wir können uns fragen, was bringt es, wenn wir bei einem Ermutigungstag über Leiden und Bedrängnisse sprechen? Sollten wir nicht lieber was Positives sagen, uns nur mit dem Positiven beschäftigen? Aber ich glaube, wir alle verstehen und wissen, dass das ein einseitiger Ansatzpunkt und Gedanke wäre. Es ist einfach so, dass wir alle miteinander, ich denke, jeder Einzelne von uns kann das bezeugen, dass wir mit Leiden und Bedrängnissen von mancherlei Art einfach konfrontiert sind in unserem geistlichen Leben. Das ist so, und jeder Christ weiß das auch, dass das dazugehört zu unserem Glaubensleben. Der Herr Jesus sagt es letztlich auch in seinem Wort. Und die Frage ist, warum? Was ist der Sinn dieser Leiden und Bedrängnis? Und ich glaube, dass Gottes Wort da eine Antwort gibt. Und ich glaube, dass das uns auch Mut machen kann, wenn wir wissen, warum lässt unser Gott und Vater Bedrängnisse und Schwierigkeiten mancherlei Art in unserem geistlichen Leben zu. Ja, es ist so, dass letztlich wir einfach auch herausgefordert sind, ja, den Sinn dieser Bedrängnisse im Wort Gottes zu erforschen. Und die Bibel zeigt uns ganz deutlich, Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist also eine Notwendigkeit, dass wir Schwierigkeiten, Nöte, Anfechtungen, Situationen des Versagens, Situationen der Trauer, des Verlustes in unserem Leben haben. Gott selber hat es so verordnet. Und wenn wir wissen, warum und wozu das ist, dann können wir in solchen Schwierigkeiten Mut fassen. Es gibt manche oberflächliche Verkündiger, die sagen, komm zu Jesus und dann sind alle deine Probleme gelöst, du hast keine Probleme mehr. Und wir alle wissen, dass das nicht wahr ist. Wir wissen, dass wirklich, wenn wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, die größte Not und das schrecklichste Leid und Problem in unserem Leben gelöst ist, nämlich die ewige Verdammnis, die auf jeden Sünder wartet, der unversöhnt in die Ewigkeit geht. Das ist so herrlich und so groß. Und unser Bruder Wolfgang hat es ja auch ganz deutlich gesagt. Und dennoch, wir haben diese Schwierigkeiten. Wir haben Krankheitsnöte. Wir haben Nöte in unseren Familien. Wir haben Nöte in unseren Beziehungen, sei es als Gläubige untereinander und sei es mit ungläubigen Verwandten oder Bekannten oder im Beruf. Diese Dinge sind da. Und die Frage ist, Herr, warum lässt du das zu? Und diese Frage stellen viele Gläubige immer wieder auch in Situationen der Anfechtung. Und wir wollen heute versuchen, da eine Antwort drauf zu finden, die nicht von dem Warum ausgeht, sondern von einer viel sinnvolleren Frage, die wir als Gläubige stellen sollten. Herr, wozu? Wozu hast du das in mein Leben hineinverordnet, was ich durchleben muss? Und ich glaube, dass da der Römerbrief eine Antwort gibt darauf. Römer 8, und da wollen wir einige Verse draus miteinander lesen, aus diesem wunderbaren Abschnitt, der so viel uns zu sagen hat über unser Heil, über unseren Frieden, über die Segnungen, die unser Gott und Vater uns geschenkt hat aus lauter Gnade. Wir lesen einmal erstmal den ersten Vers von Römer 8. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und dann lesen wir ab Vers 14 weiter. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Soweit Gottes Wort. Ja, und hier finden wir auf der einen Seite diese herrliche Tatsache, die uns mit tiefer Dankbarkeit erfüllen darf, dass wir nicht mehr unter einem Verdammungsurteil stehen, wenn wir Christus Jesus angehören, wenn wir uns bekehrt haben und von Neuem geboren sind, sondern dass wir als Kinder Gottes jetzt eine überaus herrliche und wunderbare Stellung vor Gott haben, eine Stellung in dieser Welt, die im Grund so strahlend und wunderbar ist, dass wir unser ganzes Leben lang brauchen, um die halbwegs zu verstehen und zu begreifen, was uns Gott da eigentlich geschenkt hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass es einen riesigen und gewaltigen Unterschied gibt zwischen der Stellung, ein Geschöpf Gottes zu sein, und das sind schließlich alle Lebewesen, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, und der Stellung, ein Kind Gottes zu sein. Und diese Stellung, dass wir von Neuem gezeugt sind aus dem Geist Gottes, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir in Christus sind, das ist das Allergewaltigste und Herrlichste, was auf der Erde überhaupt erlebt werden kann. Und das machen wir uns nicht bewusst, weil die Herrlichkeit der Kinder Gottes ist heute noch eine innerliche. Sie ist äußerlich nicht sichtbar. Wir sehen genauso aus wie alle anderen Menschen. Wir strahlen nicht in unserem Angesicht, wie Mose gestrahlt hat, als er den Herrn im Heiligtum sah, sondern wir haben genauso unsere Schwierigkeiten. Wir haben Hunger und Durst, wir sind müde, wir haben Krankheiten und Nöte, wie andere Menschen auch. Aber inwendig, da gibt es diesen schönen Vers, Psalm 45, ganz herrlich ist die Königstochter inwendig oder im Inneren. Inwendig ist die Braut des Christus, sind die Gläubigen von göttlicher Herrlichkeit erfüllt. Wir sind Kinder Gottes und das bedeutet, dass wir ja von Neuem gezeugt sind, göttlicher Natur teilhaftig geworden, schon jetzt, obwohl das kein Mensch uns von außen ansieht. Ja? Und diese verborgene Herrlichkeit, dieser Segen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, die zu dem himmlischen Vater kommen dürfen und Abba Vater sagen dürfen. Das ist unbeschreiblich. Wir machen uns das nicht klar, aber diese majestätischen heiligen Engel, die vor dem heiligen Gott im Himmel dienen, die sind auf einer niedrigeren Ebene als wir. Wir sind höher als die Engel, weil wir Kinder sind und die Engel sind zwar heilige und herrliche Geschöpfe, aber sie sind Geschöpfe. Und es ist ein gewaltiger Abstand, ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Geschöpf Gottes. Also wir haben etwas ganz, ganz Großes ererbt. Und dieses Begriff des Erbes, den wir hier in Römer 8 finden, der zeigt uns schon etwas, nämlich das, was wir hier haben, das haben wir noch nicht in der gesamten Wirklichkeit real vor uns, sondern wir haben sozusagen ein Ahnrecht darauf erworben und wir haben auch ein Ahngeld. Und das ist nämlich der Heilige Geist, der uns gegeben ist, als Ahngeld. Epheser 1, Vers 13, folgende. Also das heißt, wir haben ein Erbteil, das überaus herrlich ist. Und dieses Erbteil zeigt uns auch der Römerbrief. Und das ist eigentlich das Erbteil des Reiches und der göttlichen himmlischen Herrlichkeit, dass wir einmal als Könige und Priester in der Gegenwart Gottes sein werden und dass wir auch diese Welt regieren werden als Mitregenten des Christus. Wenn hier eben auch steht, dass wir Erben Gottes und Miterben des Christus sind in Vers 17, dann bedeutet es, dass das Reich des Messias, das der Herr Jesus empfangen hat von dem Vater und das er antreten wird in dieser wunderbaren Stunde, wo er auf die Erde kommen wird in Macht und Herrlichkeit, dieses Reich, an dem haben wir Anteil, aus lauter Gnade. Wir sind berufen, einmal zu regieren auf der Erde unter den Völkern im Auftrag des Messias. Wir sind Könige und Priester, so sagt es die Offenbarung, wobei Könige bedeutet hier nicht Könige in Eigenmacht, sondern das bedeutet Prinzregenten unter dem einen hocherhabenen, herrlichen König. Und das ist der Herr Jesus selber. Er ist natürlich die oberste Autorität. Wir werden nie eigenmächtig regieren, aber wir werden regieren. Und wir werden auch als Priester eine Aufgabe haben hier auf der Erde, so wie wir als Priester auch die herrliche Aufgabe haben im Himmel, Anbetung zu bringen. Das ist ja diese herrliche Szene in Offenbarung 5 und 4, die uns zeigt, wie die 24 Ältesten symbolisch für die erlöste Gemeinde den ewigen Gott und Vater anbeten und den Herrn Jesus des Lamm. Bis in Ewigkeit werden wir das tun dürfen. Das ist unsere höchste Berufung. Also diese Herrlichkeiten, die sind uns jetzt schon zugesagt, aber wir erleben sie noch nicht. Wir werden sie erst erleben, wenn diese kommende Herrlichkeit kommen wird und wenn wir diese Sohnesstellung vollendet haben, von der da die Rede ist. Und das bedeutet, wir sind jetzt schon geistlich von der Stellung her Söhne, aber die Sohnesstellung wird erst dann ganz real, wenn wir von diesem elenden Fleischesleib, der lauter Sünden hervorbringt, völlig befreit sind und Christus gleichgestaltet in der Himmelsherrlichkeit sein werden. Ja, dann können wir ihn sehen, wie er ist. Dann können wir in der Gegenwart des Vaters sein. Und dann sind wir heilig und untadelig und vollkommen, nicht nur unserer Stellung nach, das sind wir nämlich jetzt auch schon, sondern auch unserem Zustand nach. Und das sind wir jetzt noch lange nicht. Ja, das heißt also, da wird sich erst das erfüllen, was uns jetzt schon als Erbe gegeben ist. Ja, es gibt ja Erben, Erbverträge und Testamente, die setzen Bedingungen, wann der Erbe das Erbe antreten kann. Ja, manchmal ist es gerade, wenn er mündig geworden ist und das dann auch wirklich wahrnehmen kann, was ihm da zugesprochen ist. Aber er hat es eigentlich jetzt schon. Er ist schon der Erbe. Und das ist etwa vergleichbar, die Stellung, die wir haben. Wir haben eine Herrlichkeit vor uns, eine überaus hohe Stellung in der Zukunft. Und Gott wartet und Gott hat das letztlich uns ganz bewusst im Moment vorenthalten, diese Stellung auszuleben. Ja, der Apostel Paulus sagt den Korinthern, ihr tut so, als wärt ihr jetzt schon zur Herrschaft gekommen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit zu herrschen. Und wenn wir uns das einmal überlegen, wie wäre das, wenn wir als Gläubige in unserem jetzigen Zustand Herrschaft und Macht und Ehre bekommen würden? Wer kennt sein Herz richtig? Wer weiß, was da passieren würde? Ihr Lieben, wir würden verderben. Wir würden uns überheben. Wir würden die Macht missbrauchen. Wir würden sündigen. Und deswegen enthält uns Gott diese Dinge vor, solange wir noch unser Fleisch und unsere Sünde an uns haben, weil wir könnten mit Macht und Herrlichkeit nicht umgehen. Ja? Wir würden hochmütig werden. Wir würden letztlich das alles wieder verspielen. Und deswegen hat Gott eine Ordnung festgesetzt und die will ich heute auch hervorheben, nämlich durch Niedrigkeit und Leid und Bedrängnis zur Herrlichkeit. Das ist der Weg, den Gott vorgeschrieben hat, den Gott uns verordnet hat und zwar aus Weisheit und Liebe, weil er uns kennt, weil er weiß, was wir brauchen. Wir brauchen Niedrigkeit, wir brauchen Leiden, Zerbruch und Schwierigkeiten. Wir müssen gedemütigt werden, solange wir unser hochmütiges Fleisch an uns haben. Glauben wir das? Also ich glaub's. Wisst ihr, und das sind genau die Dinge, wo wir jetzt auf die Sinnfrage kommen. Herr, wozu lässt du Bedrängnisse und Schwierigkeiten zu? Und ich kann auch nur im Glauben eines sagen. Ich glaube, dass die Bedrängnisse, die Gott mir persönlich zugeschneidert hat, zugeschnitten auf mich, in Liebe, in Weisheit, in Güte, diese Bedrängnisse brauche ich, um zubereitet zu werden für die kommende Herrlichkeit. Ich glaube, das ist das, was wir hier aus dieser Schriftstelle entnehmen können. Es wird ja gesagt, dass wir eben als Erben Gottes und Miterben des Christus erst einmal mit ihm leiden müssen, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, erst kommt das Leiden. Und wisst ihr was? Unser Herr Jesus ist uns darin in gewisser Weise vorausgegangen. Ja, das ist natürlich bei ihm noch etwas anderes als bei uns, denn er hatte ja keinerlei Sünde und Sündennatur. Und trotzdem sagt die Bibel, dass Gott ihn durch Leiden vollendet hat. Und wir? Meinen wir, wir können ohne Leiden vollendet werden? Ja, es gibt also ein göttliches Wozu, eine göttliche Absicht, eine Erziehungsabsicht hinter den Schwierigkeiten, die wir haben. Und es ist eine Versuchung, wie gesagt, das wurde vorher von Wolfgang vorgelesen, Herr, warum lässt du das zu? Wie lange noch? Und wenn wir die Bibel lesen und 1. Korinther 10 uns anschauen, dann finden wir dort eine Antwort, die uns wirklich trösten kann. Das berühmte Vers 13 in 1. Korinther 10, da heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Die Antwort auf das Wozu ist, Gott hat in seiner väterlichen Autorität, Liebe und Weisheit für jeden von uns ein Paket geschnürt von Leiden und Bedrängnissen und Schwierigkeiten, die wir brauchen, die Gott gebraucht, um uns zuzubereiten für die kommende Weltzeit und für die Segnungen, die wir einmal ererben werden. Gott gebraucht diese Leiden auch, um uns in das Bild seines Sohnes zu gestalten. Wir können das mal auch uns noch mal anschauen, was da im Römer 8 steht, in diesen bekannten Versen 28 und 29, die ja zusammengehören. Da lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten zusammenwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn wir das so sehen, dann sehen wir hier, wie Gott offenbart, seine Weisheit, seine Allmacht und Liebe hat die Bedrängnisse für uns ausgesucht. Und er hat sie abgewogen. Er hat sie gemäß auch unserer persönlichen Tragekraft unterschiedlich zugeschnitten. Und das heißt nicht, dass nicht jeder Gläubige manchmal an einen Punkt kommt, wo er sagt, Herr, das ist zu viel für mich, das kann ich nicht tragen. Ich glaube, das haben wir auch schon alle erlebt. Der Punkt ist, Gott führt uns jenseits unserer natürlichen Tragekraft, weil er will, dass wir lernen, durch seine Gnade übernatürliche Tragekraft zu entwickeln. Und wenn wir den Beistand des Herrn erbitten, dann wird keine der Prüfungen, die Gott für uns vorgesehen hat, zu viel sein, zu schwer sein. Gott hat sie nie gegeben, damit wir scheitern. Wenn wir an einer Prüfung scheitern, dann deshalb, weil wir nicht uns ergeben haben und nicht im Glaubensgehorsam mitgegangen sind, den Weg, den Gott uns führt. Und das können wir leider. Ja, es gibt Prüfungen und Nöte und Bedrängnisse, die haben wir uns selber zugefügt. Die wollte Gott gar nicht für uns, weil wir gesündigt haben, weil wir ungehorsam waren, weil wir von ihm abgewichen sind. Und es gibt andere Bedrängnisse, die hat Gott einfach zu unserer Läuterung und Zubereitung verordnet. Ja? Wir können das oft nicht so genau unterscheiden. Wir können auch nicht sagen, Herr, ah ja, jetzt verstehe ich, diese Prüfung ist deswegen da, damit ich mal das und das lerne. Das kann man manchmal Jahre im Nachhinein erahnen. Aber das sagt uns Gott so gar nicht, sondern wir sollen ihm blind vertrauen. Ist er gütig? Ist er weise? Ist er unser Vater, der uns lieb hat? Dann wissen wir auch, das, was er in unser Leben hineinverordnet, das ist nicht zur Zerstörung, das ist nicht sinnlos, das ist nicht etwas Böses, sondern auch wenn es böse scheint, es wirkt zu unserem Guten zusammen. Und das finde ich so schön in Römer 8, 28, da steht da dieses Verb, dieses Griechische, was mit Synergie verwandt ist, diesem Begriff, den wir auch bei uns haben. Gott macht es so, dass die Segnungen und die Leiden, die Schwierigkeiten und die Erfolgserlebnisse, der Trost, dass das alles zusammenwirkt. Das greift ineinander und wirkt miteinander zusammen, dass wir immer mehr in das Bild Christi hineingestaltet werden. Ja? Also das ist Gottes Ziel, dass wir Christus ähnlicher werden und dass wir zubereitet werden als künftige Könige und Priester, indem wir Leiden und Schwierigkeiten erdulden, damit wir auch barmherzige und gütige und gnädige Regenten sein werden. Ja? Wir brauchen das. Wenn wir immer in allem bloß Erfolge hätten und nicht Schwierigkeiten und Nöte, dann wären wir schon jetzt ungenießbare Christen. Ja? Wäre ich auch einer. Ja? Stolz auf meine Treue, auf alles, was ich schon erreicht habe und unbarmherzig gegenüber anderen, die vielleicht Nöte und Versagen erlebt haben. Also verordnet uns Gott Nöte und Versagen. Und was lernen wir dabei, wenn es gut geht? Seid gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat. Ja? Epheser 4 am Ende. Das sind diese Lektionen. Wir müssen unten durch, sonst wären wir unbrauchbar, einmal zu regieren. Wir müssen Leiden und Zerbruch erleben, sonst kann Christus in uns keine Gestalt gewinnen, sonst haben wir nach 20 Jahren Glaubensleben immer noch die unverdauliche und unschöne Fassade unseres Fleisches. Ja? Ich will doch nicht, dass die Menschen den alten Rudolf kennenlernen und die ganze Zeit mit ihm konfrontiert sind. Der ist kein Zeugnis für Christus, der gehört in den Tod. Ja, das Ziel sollte von uns allen sein, dass durch den Zerbruch unseres eigenen Wesens das Wesen des Herrn Jesus aus uns scheint und leuchtet. Und es geht nicht, ohne dass nicht das Alte abgebrochen wird. Ja, da wird das Neue nicht offenbar. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das sind die göttlichen Zubereitungslektionen, die wir brauchen, damit Christus in uns Gestalt gewinnen kann und damit wir wirklich auch als Mitregenten einmal verständnisvoll und gütig und barmherzig mit Menschen umgehen, die Gott uns anvertraut. Das gilt übrigens auch schon hier, wenn wir Hirtendienst tun in der Gemeinde, dann brauchen wir auch diese Lektionen des Zerbruchs und der Barmherzigkeit, sonst wären wir schlechte Hirten für die Geschwister, die Gott uns anvertraut. Ja? Also das sind so Gedanken, die, denke ich, aus diesem Römer 8 recht deutlich werden. Wir sind berufen zur Herrlichkeit, aber es geht durch Niedrigkeit. Ich möchte auch noch mal aus dem 2. Timotheusbrief etwas dazu lesen. Da ist es im Grund auch ganz deutlich angesprochen. Ja, da spricht der Apostel Paulus zu Timotheus, zu seinem treuen Helfer, Vers 10, folgende. Er sagt, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Also der Apostel Paulus wusste, wenn er nicht leidet, wenn er nicht bereit ist, auch ja die Anfeindungen der Juden zu ertragen, die Schwierigkeiten, die Steine, die Peitschen, all das, was er als Evangelist auf sich genommen hat an Widrigkeiten und Leiden von Seiten der Ungläubigen, dann würden die Gläubigen nicht zum Glauben kommen, die eigentlich Gott erretten möchte. Dazu braucht es Boten, es braucht Diener Gottes, die bereit sind, sich senden zu lassen und die bereit sind, ja auch dafür Schwierigkeiten und Leiden in Kauf zu nehmen. Und das war er bewusst bereit. Und dann heißt es weiter, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also auch hier zeigt der Apostel Paulus, wenn wir einmal regieren wollen, dann müssen wir unserem alten Wesen sterben. Und das sind ja Sterbenswege, Leidenswege, wenn wir sie geistlich richtig verstehen, sind Sterbenswege für unser altes Ich, für unser Ego, für unser Fleisch. Und genau das verordnet uns Gott. Er hat uns ja eine Stellung gegeben als Mitgekreuzigte und Mitgestorbene und Mitbegrabene mit Christus. Und er hat uns diese Stellung gegeben auch als Mitauferweckte und mit in die Himmelswelt versetzte in Christus. Und diese Stellung, die müssen wir auch ausleben. Und das bedeutet, dass wir immer wieder unser Fleisch, dort wo es sich äußert, in den Tod Christi geben müssen, damit das Auferstehungsleben Jesu Christi in uns wirksam wird und nicht unser eigenes Fleisch. Ja? Und das ist einer dieser Wege, dass wir auch lernen, mehr und mehr unser altes Wesen abzulegen, in den Tod zu geben. Dafür sind auch manche Bedrängnisse und göttliche Erziehungslektionen einfach nötig. Ja? Und dann ist es so, dass eben wir lernen, ja, wirklich fleischliche Begierden, Ehrgeiz, Selbstverwirklichung, den Wunsch, anerkannt zu werden. All das müssen wir in den Tod geben, damit Christus sein Wesen, seine Liebe, seine Gnade durch uns leuchten lassen kann. Wir lesen ja diesen bekannten Vers, Galater 2,20, da ist es ganz kurz ausgedrückt, wo der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also Paulus war Leben tot. Und das meint er auch mit dem, dass wir praktisch mit sterben müssen. Er hat gelebt, aber sein Eigenleben war beständig und wurde immer wieder in den Tod Christi gegeben. Er hat erkannt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich, sondern Christus soll leben in mir. Und das sollte unser Ziel sein. Oder um das auch mal mit dem Johannes dem Täufer zu sagen, er aber muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ja? Ich muss immer geringer werden, er muss immer größer werden in meinem Leben. Und genau dass das passieren kann, dazu gibt es diese kostbaren Lektionen, die Gott in unser Leben hineinfordert. Dass das die väterliche Liebe ist, das wird uns ja auch ganz deutlich gesagt in Hebräer 12. Das wollen wir auch noch miteinander betrachten. Diese bekannte Abschnitt ab Vers 4, Hebräer 12. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also da wird etwas deutlich von dem erzieherischen Handeln Gottes. Und dieses erzieherische Handeln ist von Liebe geprägt. Es ist gerade der Ausdruck der Vater-Sohn-Beziehung. Früher war es so, wenn da ein Königshaus war, dann wurden die Königssöhne, besonders der, der als Erbe den Königsthron einmal erben sollte, in ganz besonderer Weise erzogen und unterwiesen. Die bekamen eine Ausbildung, und wenn der König weise war, dann war das eine harte Ausbildung. Dann war das nicht ein Leben in Luxus und Überfluss und ein leichtes Leben, sondern dann wurde dieser Königssohn erst einmal schwer rangenommen und durch mancherlei schwierige Prüfungen geschickt, damit er dann wirklich auch gut regieren konnte. Ja, und das ist vielleicht so ein blasses Beispiel von dem, was wir eben sehen können in den Absichten Gottes mit uns, die wir einmal Mitregenten mit Christus sein sollen. Wir müssen erzogen werden. Und Erziehung umfasst alles. Es ist immer getragen von Liebe bei unserem Vater im Himmel. Und das müssen wir einfach wissen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das kann man gerade in den Züchtigungen erleben und erfahren. Ja, wenn man in Schwierigkeiten ist, wenn man von Gott in die Erziehungsschule genommen wird, gerade dann erleben wir, dass er barmherzig und gnädig ist und gütig. Ja, und dann dürfen wir einfach wissen, Gott unterweist uns erst einmal. Ja, das ist wie bei einer menschlichen Erziehung. Die erste Ebene der Erziehung ist Unterweisung, Belehrung. Und die zweite Ebene ist Ermahnung. Und die dritte Ebene, wenn Belehrung und Ermahnung nichts fruchtet, ist schmerzhafte Konsequenz. Ja? Ein guter Vater wird nicht schmerzhafte Konsequenzen verordnen, ohne vorher belehrt oder ermahnt zu haben. Aber ein guter Vater wird auch nicht schmerzhafte Konsequenzen auslassen, wenn er merkt, mein Sohn läuft in die Irre und begeht böse Dinge und er hört nicht auf die Unterweisung und er hört auch nicht auf die Ermahnung. Dann kommt die dritte Stufe. Versteht ihr? Und genau das sind diese Dinge. Also wenn Gott uns in wirkliche Schwierigkeiten bringt, dann hat er seine Gründe und dann hat er vorher eigentlich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und wir müssen uns auch fragen, Herr, warum bin ich so schwerhörig? Warum widerstrebe ich deiner liebenden erzieherischen Hand? Und es ist leider so. Ja, wir sind oftmals rebellisch, wir sind uneinsichtig. Wir folgen nicht den erzieherischen Fügungen und das gilt für die menschlichen Väter, ja, und es gilt für den Vater im Himmel genauso. Und wie viel Geduld hat Gott mit uns? Wie geduldig bringt er uns zurecht und will uns zurechtbringen? Ja, weil er einfach ein Ziel hat mit uns. Er will, dass wir Christus ähnlich werden, dass wir brauchbare Diener werden und brauchbare Mitregenten mit dem erhöhten und verherrlichten Christus. Und das ist eben genau der Punkt, den wir verstehen sollten. Und dann ergeben wir uns in die Züchtigung und dann wissen wir auch, Gott hat eine Grenze gesetzt. Ja, das war ja 1. Korinther 10. Gott hat unsere Situation genau abgemessen und er hat schon vorher von Ewigkeit her einen Ausweg bereitet. Wir sehen den nicht. Ja, bei Gott war schon längst klar, dass der Sturm gestillt würde, da waren die Jünger noch am Schreien und haben gedacht, wir gehen unter, es passiert jetzt was ganz Unkontrollierbares. Aber ihr Lieben, einem Kind Gottes kann nichts Unkontrollierbares passieren, weil Gott hat alles unter Kontrolle. Nur wir sehen das oft nicht. Ja? Und wenn wir das wissen, dass eben Gott liebende Absichten hat, dass er ein Ziel hat, dass er auch ein Ende einer bestimmten Züchtigung oder einer bestimmten Not schon vorherbestimmt hat und auch den Ausweg für uns, den Ausgang schon geschaffen hat, dann können wir auch vertrauensvoller mitten in der Schwierigkeit Mut fassen. Ja, es geht ja darum, heißt es ja auch in Hebräer 12, verzage nicht, ja, damit du nicht mutlos wirst, heißt es in einer anderen Übersetzung, von der Züchtigung. Das wäre falsch, ja, sondern ich darf wissen, Gott hat sein Ziel mit dieser ganzen Schwierigkeit, die ich jetzt durchlebe, und Gott hat dem Ganzen auch ein Ende gesetzt, und Gott wird es zum Guten für mich zusammenwirken lassen. Das müssen wir im Glauben annehmen. Das können wir manchmal erst in der Ewigkeit sehen. Ja? Gott ist nicht verpflichtet, uns alles zu erklären, seine Führung. Aber wir dürfen im Glauben annehmen, er meint es gut mit uns. Er bringt es zu einem guten Ziel. Und das ist eben auch das Schöne, wenn wir jetzt wieder nach Römer 8 zurückgehen, was wir eben da auch finden. Wir sind in Bedrängnissen, wir sind zubereitet, wir haben in den Bedrängnissen standhaftes Ausharren nötig. Das lesen wir im Römer 5 auch nochmal. Aber die Bedrängnisse haben auch ein Ende und sie haben ein wunderbares Ziel. Vielleicht lesen wir doch nochmal Römer 5, Vers 1 bis 5. Da wird auch diese liebevolle Vertrauensbeziehung deutlich, die der Apostel Paulus als Sohn zu seinem himmlischen Vater hatte. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also das heißt, der Apostel Paulus konnte im Glauben mitten in der Bedrängnis auf Gott schauen und sagen, ich rühme mich Gottes, ich rühme mich der Gnade, in der ich stehe. Aus dieser Gnade werde ich nicht herausgedrängt. Gott verwirft mich nicht. Er steht zu mir, er geht mit mir durch die Bedrängnisse durch und deswegen habe ich mitten in den Bedrängnissen Hoffnung. Weil ich auf Gott meine Hoffnung setze, nicht auf mein Fleisch, nicht auf Menschen. Wenn wir auf Menschen hoffen, dann werden wir immer wieder in der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit enden. Das ist klar. Wenn wir auf Gott unsere Hoffnung gesetzt haben und mit ihm gehorsam und vertrauensvoll den Weg gehen, dann können wir eigentlich nur schon im Glauben jubeln und danken, bevor das Problem überhaupt gelöst ist. Und das konnte der Apostel Paulus. Das ist gewaltig. Die Lektion, die müssen wir wahrscheinlich alle erst noch lernen. Aber er konnte sagen, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Und er hat auch eines gewusst, und das ist eben auch, was wir oft versäumen, wenn wir in der Schule Gottes sind. Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren oder drunter bleiben. Ja, dieser Begriff bedeutet, dass ich unter einer Last geduldig bleibe, bis Gott sie wegnimmt. Und das ist auch unser Problem. Ja, wir haben das vorher auch gehört, wie lange noch? Ja, wir sind ungeduldig. Wir wollen am liebsten, dass eine Lektion schon beendet ist, nachdem sie gerade erst richtig angefangen hat. Ja, das gibt's auch manchmal in der Schule, ja, dass die Schüler meinen, oh, die Unterrichtsstunde sollte gleich schon wieder zu Ende sein. Dabei ist erst der Lehrer dabei, die erste Lektion zu erklären. Ja, wir wollen gerne Abkürzungen haben, die es leichter machen für uns. Aber Gott weiß, wie lange wir brauchen in einer Bedrängnis, bevor sie ihr Ziel erreicht hat und die Frucht gewirkt ist. Und Frucht, das wissen wir auch, die können wir auch nicht künstlich hochziehen oder ja von mit eigener Bemühung und Anstrengung hervorbringen, sondern Frucht braucht einfach Zeit, bis sie gewachsen und reif geworden ist. Ja? Und deswegen standhaftes Ausharren heißt, ich muss im Vertrauen auf Gottes Weisheit und Güte unter der Last meiner Bedrängnis bleiben, bis Gott sie wegnimmt. Bis Gott selber mich herausführt. Und dann wird auch eine kostbare geistliche Frucht in meinem Leben zu sehen sein, durch diese Bedrängnis hindurch. Und damit wir nicht mutlos werden, hat Gott uns einfach auch Verheißungen gegeben. Und die wollen wir in Römer 8 uns nochmal anschauen. Wir lesen noch einmal ab Vers 28 diesen schönen, ermutigenden Abschnitt. Und das ist wichtig, auch jetzt für unseren Alltag. Wir stecken drin in den Lektionen Gottes, in den Schwierigkeiten, in den Leiden. Und dann heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist doch so wunderbar, diese Zusage. Also nicht, dass Gott uns verschont vor Bedrängnissen und uns alles erspart und uns einen Höhenflug beschert, sondern dass Gott mit uns ist in den Bedrängnissen und dass er letztlich für uns ist, auch wenn wir alle möglichen Schwierigkeiten erleben, die hier aufgezählt werden. Ja? Letztlich dadurch, dass Christus für uns eintritt, beständig der hohe Priester vor dem Thron Gottes, ist ein zusätzlicher Trost, eine zusätzliche Garantie, dass der Feind uns nicht verschlingen kann, dass die bösen Menschen uns nicht verderben können, die uns vielleicht bedrohen, sondern dass wir letztlich durch alle diese Schwierigkeiten als Sieger hindurchgehen. Wohlgemerkt, es steht in Vers 37, in dem allem. Es steht nicht drin, ihr habt keine Drangsal, keinen Hunger, kein Schwert, sondern ihr habt es alles, aber in dem allem können wir trotzdem überwinden, weil der Herr Jesus uns liebt und weil der Herr Jesus den Sieg für uns schon errungen hat. Wisst ihr, seine Auferstehung, seine Verherrlichung ist ein wunderbarer Sieg über alle Mächte des Bösen. Da staune ich immer wieder drüber und bin so dankbar, dass man wissen darf, durch seinen Opfertod am Kreuz und durch seine Auferstehung und Verherrlichung hat der Herr Jesus den Teufel besiegt für immer. Er hat die Welt für immer überwunden. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und er hat auch den Tod überwunden. Und wir sind eins mit diesem Sieger. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Was kann uns dann die Welt noch anhaben? Das ist diese Fragestellung, die der Apostel Paulus hier deutlich macht und entfaltet und beantwortet, indem er sagt, nichts kann uns etwas anhaben, wenn wir den Herrn Jesus bei uns haben und wenn wir in ihm sind. Dann können auch die tiefsten Schwierigkeiten uns nicht von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Und dann werden wir als Überwinder hervorgehen aus den ganzen Schwierigkeiten, die wir einfach auch zu durchleiden haben. Das gehört dazu. Schwierigkeiten hat Gott hineinverordnet, das haben wir jetzt gesehen, damit wir daran geläutert werden. Ich möchte vielleicht doch auch nochmal 1. Petrus 1 lesen, wo auch diese liebende Absicht und auch der Bezug zur kommenden Herrlichkeit nochmal deutlich wird. Durch Leiden zur Herrlichkeit. 1. Petrus 1, ab Vers 6. Diese bekannten Verse, die wir hoffentlich immer wieder auch lesen und drüber nachdenken. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder man kann auch übersetzen in mancherlei Prüfungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also hier wird auch zu Leidenden gesprochen, zu solchen, die in Prüfungen drin sind, weil es nötig ist, wenn es sein muss, nach Gottes Willen, traurig in mancherlei Anfechtungen. Aber sie dürfen wissen und wir dürfen wissen, Gott prüft unseren Glauben, um uns zu läutern, um uns von den Schlacken unserer Sünde, unserer Fleischlichkeit, unseres Egoismus immer mehr frei zu machen, damit wir Christus ähnlicher werden hier schon auf der Erde. Und diese Prüfungen müssen wir durchstehen im Glauben. Und dann werden wir einmal Lob und Ehre und Herrlichkeit haben, wenn wir bei Christus sind. Wenn der Herr die Gemeinde entrückt, dann werden wir Verherrlichte sein. Dann werden wir eine strahlende Herrlichkeit an uns tragen, die gleichgestaltet ist der Herrlichkeit Jesu Christi selbst. Das ist etwas, das können wir überhaupt nicht verstehen und begreifen. Und doch sagt es uns die Bibel immer wieder ganz deutlich. Ich möchte vielleicht noch einen Vers dazu lesen. Vers 4 in Kolosser 3. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn wir mit dem König auf die Erde zurückkommen als Mitregenten, dann werden alle Menschen göttliche Herrlichkeit an uns sehen. Ja, weil wir sie widerspiegeln, weil wir mit Christus sind und eins gemacht sind mit dem herrlichen Sohn Gottes. Und jetzt sind wir noch im Glauben, jetzt sehen wir ihn noch nicht, jetzt gehorchen wir ihm, jetzt vertrauen wir ihm, jetzt lieben wir ihn und dienen ihm in Niedrigkeit und mancherlei Anfechtungen. Aber es kommt die Zeit, wo wir das Endziel unseres Glaubens erleben werden und erfahren werden. Und dann wird das Schauen da sein und dann sagt die Bibel, dann könnt ihr euch jubelnd freuen. Ja, diese Hoffnung möchte ich uns allen mitgeben. Der Herr Jesus möge uns ermutigen mit diesem Blick, der uns zeigt, auch unsere Schwierigkeiten. Sie sind kein Zeichen, dass Gott uns vergessen hat, dass er gegen uns ist, dass er uns versäumt, sondern sie sind ein Zeichen, dass wir in der Zubereitungsschule der Söhne Gottes sind, die Erben des kommenden Reiches sein werden. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns lesen, 1. Petrus 5, diese schöne Verheißung, dieses Segenswort, Vers 10 und 11. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit wollen wir schließen und ich möchte noch mit uns beten, wollen wir uns dazu erheben, wer kann. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so herzlich, dass du uns in deinem Wort so viele Hinweise gegeben hast auf deine Liebesabsichten, auf deine göttlichen Ratschlüsse mit uns, die wir aus lauter Gnade deine Söhne sein dürfen. Söhne Gottes und Erben Gottes und Miterben des Christus. Ja, so hast du es in deinem Wort schreiben lassen und wir können das noch gar nicht ganz begreifen, was das alles beinhaltet, wie hoch diese Berufung ist, diese Stellung, wie herrlich sie ist. Ja, im Moment sind wir immer noch in Niedrigkeit und wir haben das auch in deinem Wort gesehen, dass du das auch so verordnet hast, dass wir jetzt durch Leiden und Schwierigkeiten zubereitet werden, weil wir einmal in Herrlichkeit regieren dürfen mit deinem Sohn. Ach, schenk uns doch, dass wir diese liebenden Gedanken, dass wir auch deine väterliche Zucht und Erziehung, dass wir die Bedrängnisse, die du uns verordnet hast, geistlich richtig bewerten, dass wir Mut fassen, weil wir wissen, du bist am Wirken, du hast auch alles unter Kontrolle, du wirst auch einen Ausweg schenken für uns alle, du bringst alle deine Kinder zum Ziel. Wir danken dir einfach für deine Gnade und Treue, für deine Herrlichkeit und für die Hoffnung der Herrlichkeit, die du uns gegeben hast. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung. Amen.